Feiertag. Ich weiß ja nicht, wo du gerade sitzt. Vielleicht liegst du noch im Bett mit dem Tablet in der Hand. Vielleicht sitzt du auf der Terrasse, bist am Frühstücken, guckst dann dabei zu oder ganz bequem in deinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Fakt ist, heute ist Feiertag und die meisten von uns haben heute frei, weil Feiertag ist in Deutschland gleich freier Tag. Und das nehmen wir doch gerne mit. Es gibt unterschiedliche Feiertage und in Deutschland würden wir am liebsten so viele Feiertage wie möglich einführen, einfach nur damit wir frei haben, dass wir entspannen können, dass wir es nutzen können. Weihnachten hat zum Beispiel mindestens 2 Tage, wo wir frei haben, also am 25. und am 26. Dezember. Einige haben schon am 24. frei. Dann gibt es den Karfreitag, der so schön an einem Freitag liegt, dann haben wir ein langes Wochenende, recht angenehm. Und dann kommt noch der Ostermontag, passt perfekt, also eigentlich direkt in den Urlaub. Und an Pfingsten, ja, warum Pfingsten gefeiert wird, aber egal, Pfingstmontag nehmen wir auch mit und haben frei. Feiertage sind recht angenehm und heute ist so einer. Aber welche Bedeutung haben die Feiertage? Oder was ist da passiert? Und die ich gerade genannt habe, Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten, da sind echt spektakuläre Dinge passiert. Engel sind vom Himmel heruntergekommen und haben gesungen. Oder es ist eine tiefe Finsternis über diese Erde mitten am Tag gekommen, so dass man nichts mehr gesehen hat. Bei dem anderen Ereignis bebte sogar die Erde aufgrund des Ereignisses. Also wenn bei mir schon mal was passiert ist, da hat noch nie die Erde gebebt. Oder starkes Brausen und Zungen von Feuer hat man gesehen. Also da ist richtig was los. Und wenn du die Bibel liest und den Inhalt dieser Ereignisse, also das, was da drumherum geschehen ist, siehst, dann wirst du sehen, was da, ja, dass da richtig was passiert ist. Und heute? Heute ist Christi Himmelfahrt. Und ich habe ja recht kurzfristig die Info bekommen, dass ich heute predigen darf. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, Christi Himmelfahrt, ja, was kann ich da erwarten? Also wenn ich jetzt in der Bibel lese, was kommt da Spektakuläres? Und als ich die anderen Sachen mir so angeschaut habe, die ich gerade genannt habe, dann hatte ich schon eine gewisse Erwartungshaltung. Also da muss irgendwas passieren. Und es gibt so ein Lied für die Kinder, ich bin ein Bibelentdecker. Und begeben uns jetzt auf den Weg und suchen nach Himmelfahrt in der Bibel. Und wo fangen wir an? Also, wenn ihr etwas sucht, wo fangt ihr an? Einige fangen direkt in der Mitte an, andere am Ende, von hinten nach vorne oder wie auch immer. Aber wir fangen ganz vorne an, ne? Also am Anfang der Bibel und suchen nach Himmelfahrt. Und wir werden recht schnell fündig. Und zwar in 2. Könige 2, Vers 11. Dort können wir die erste Stelle finden, wo es um Himmelfahrt geht. Dort steht geschrieben, 2. Könige 2, Vers 11. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen. Nee, Moment, jetzt habe ich. Da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Ein feuriger Wagen und feurige Pferde. Richtig spektakulär. Und ich habe jetzt ein Bild dazu getan, das ist ja nur eine Vorstellung, aber stellt euch vor, ihr schaut zum Himmel und auf einmal kommen Pferde aus Feuer und ein Wagen aus Feuer runter auf diese Erde und ein Mensch fährt mit diesem, ja, in dieser Feuerbrunst auf in den Himmel. Es ist wahnsinnig spektakulär. Und ich kann sagen, die Himmelfahrt, die wir heute feiern, hat mich nicht enttäuscht. Oder etwa doch? Die gut zugehört haben, die haben in der Stelle gelesen, dass es da steht und trennte beide voneinander. Also es waren irgendwie nur 2 Menschen. Von Christi Himmelfahrt wissen wir aber, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war. Das ist schon mal ein Indiz, dass das ja irgendwie nicht passen kann. Und dann steht im Satz danach sofort, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Bedeutet im Klartext, wir müssen weitersuchen. Die Himmelfahrt, die wir suchen, da handelt es sich in dieser Stelle nicht drum. Und auch wenn es jetzt sehr spektakulär ist, können wir es nicht als Anlass für den heutigen Feiertag nehmen. Wenn wir jetzt weitersuchen, dann stoßen wir auf Markus 16, Vers 19. Markus 16, Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Er hat mit ihnen geredet, also sind wir schon an der richtigen Stelle, das sind die Jünger. Und er wurde aufgenommen in den Himmel. Also für mich hört sich das sehr unspektakulär an. Und dann dachte ich mir so, ja gut, vielleicht gibt es irgendwo anders noch was, ja, wo es vielleicht ein bisschen ja, mehr beschrieben wird. Ja, dass es genauso spektakulär ist wie die anderen Sachen. Weitergesucht und gefunden in Lukas 24, Vers 51. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Also er schied von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär, dass man sagt, das ist echt Wahnsinn, was da passiert ist. Von der Beschreibung zumindest. Deswegen suchen wir weiter und werden als nächstes fündig in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9. Dort steht: Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Okay, emporgehoben ist jetzt auch nicht das, was wir vielleicht alltäglich verwenden, aber eine Wolke nahm ihn auf. Da steht jetzt zumindest ein bisschen mehr. Ist auch irgendwie nicht so wahnsinnig spektakulär. Eine Wolke nahm ihn auf. Und ich habe mich gefragt, ist das alles? Wenn ich das mit den anderen Geschichten, mit den anderen Feiertagen, mit den Erscheinungen der anderen Feiertage vergleiche, ist das irgendwie ein wenig unspektakulär in der Bibel beschrieben. Meine Erwartung war, dass vielleicht an Christi Himmelfahrt eine Engelschar so wie ein Spalier bildet und vielleicht so wie bei Jakob eine Himmelsleiter da ist und Jesus geht auf dieser Himmelsleiter empor. Man sieht schon den Platz neben Gott und Jesus setzt sich dann dorthin. Oder vielleicht spielt im Hintergrund auch noch ein Posaunenchor oder ein feuriger Wagen holt ihn ab. Vielleicht auch alles begleitet von einem Erdbeben, von Blitzezucken. Aber dort steht halt nichts davon drin. Dann habe ich mir überlegt, lass uns das so machen, dass wir die letzte Bibelstelle etwas ausführlicher lesen. Und vielleicht finden wir dort noch etwas, was uns unsere Erwartungshaltung an Christi Himmelfahrt ja irgendwo erfüllt. Apostelgeschichte 1, Kapitel 1, Abvers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir bekommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wenn ihr jetzt nach diesem Erdbeben gesucht habt oder nach dem feurigen Wagen, dann wurdet ihr, wie ich, wieder enttäuscht. Aber wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann sehen wir, dass da unglaublich viel Inhalt drin ist. Dort ist richtig viel verpackt. Und in diesem kurzen Abschnitt stecken für mich drei tiefgehende Begriffe: Vollendung, Auftrag und Verheißung. Ich habe mir die Stelle durchgelesen und habe gesagt, was sagt diese Stelle eigentlich aus? Was steckt dahinter? Ja, es ist nicht so spektakulär, wie wir es vielleicht erhofft haben. Aber welche Informationen bekommen wir aus dieser Stelle? Zuerst möchte ich über die Vollendung sprechen. Das ist in der Apostelgeschichte. Ich nehme jetzt hier aus diesem verlesenen Text die Verse 1 bis 3 und den Vers 9. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und dann Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. In dem ersten Vers lesen wir: Den ersten Bericht habe ich verfasst. Also so fängt die Apostelgeschichte an. Die Apostelgeschichte, da gibt es auch einen anderen Namen für, das heißt die Taten der Apostel. Und hier steht: Den ersten Bericht habe ich verfasst. Also wer ist ich? Das ist die Frage. Und was ist der erste Bericht? Also ich, dieses Ich hier in dem Text, das ist der Lukas, Lukas der Arzt. Und dieser Lukas, der hat auch den ersten Bericht verfasst. Und der erste Bericht ist das Lukas-Evangelium. Das heißt, der Lukas hat erstmal das Lukas-Evangelium geschrieben und dann die Apostelgeschichte oder über die Taten der Apostel berichtet. Und dieser Arzt Lukas war gemäß Kolosser 4, Vers 14 ein Begleiter von Apostel Paulus. Ich denke, den kennen auch ganz viele, den Apostel Paulus. Und Lukas war einer seiner Begleiter. Aber er bezieht sich hier auf den ersten Bericht. Und die Frage ist, was steht in diesem ersten Bericht? Und wenn du die Bibel vielleicht noch nie gelesen hast, dann ist meine Empfehlung an dich, dass du mit diesem ersten Bericht auch beginnst. Wenn du sagst, ich möchte die Bibel lesen, dann fang mit dem Lukas an, dem Lukas-Evangelium im Neuen Testament, weil es uns sehr viel Information, sehr ausführlich über das Leben Jesu auf dieser Erde berichtet. Und es beginnt damit, dass Jesus geboren wird. Jesus wird von dem Vater gesandt auf diese Erde und er wird klein, er nimmt Menschengestalt an, kommt auf diese Erde, wird geboren durch einen Menschen, macht sich so klein und verlässt den Himmel für dich und für mich. Im Anschluss daran wird er groß, erlebt einiges, dann wird er getauft durch Johannes und nach seiner Taufe wird er in die Wüste geführt und der Teufel versucht ihn da. Das heißt, Satan möchte nicht, dass diesen Weg, den Jesus geht, diesen Auftrag, wo er gerade dabei ist, ihn zu erfüllen, dass der zu Ende geführt wird, sondern der Teufel versucht ihn und möchte ihn von diesem Weg abbringen. Jesus ist für den Teufel ein unerbetener Erdenbürger. Das können wir in Kapitel 3 und 4 im Lukas-Evangelium lesen. Danach folgen viele Wundertaten von Jesus, Gleichnisse, die er erzählt und Lehren, die er uns auf den Weg mitgibt. Und schließlich im Kapitel 22 und 23 lesen wir von dem Leiden und Sterben von Jesus. Er hat gelitten für dich. Er wurde geschlagen, er wurde bespuckt, er wurde verachtet und schließlich gekreuzigt. Er wurde ermordet. Und all das, bevor du und ich es erwidern konnten. Jesus hat nicht zu uns gesagt: Du, hör mal, ich würde jetzt für dich leiden und sterben und auch ans Kreuz gehen. Ich würde dir deine Sünde abnehmen, aber versprich mir bitte, dass du mir danach nachfolgst. Oder garantier mir bitte, dass du mich im Anschluss dafür verherrlichst, weil ich möchte dann von dir groß gemacht werden. Nein, nicht wenn du, dann ich, sondern bedingungslos. In der Bibel steht, er hat uns zuerst geliebt. Und das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum wir Jesus lieben können. Dann steht da weiter in Vers 2, bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde in den Himmel. Was hat er bis zu diesem Tag getan? Da steht, er fing an zu tun und zu lehren. Das heißt, bis zu diesem Tag hat er nicht dort einfach gesessen und nichts gemacht, vielleicht einfach nur Geschichten erzählt, sondern er ist rumgereist. Er hat gewirkt und er hat gelehrt und er hat Gottes Botschaft auf dieser Erde verbreitet. Er hat seinen Auftrag, dem ist er nachgekommen und hat ganz intensiv an diesem Rettungsplan, an Gottes Rettungsplan für diese Welt gearbeitet. Und das hat er bis ganz zum Schluss gemacht. Auch in den Tagen nach seiner Auferstehung, dann lesen wir hier, während 40 Tagen erschien er ihnen, also den Jüngern, und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und warum hat er das gemacht? Da steht in Vers 3, ihnen erwies er sich auch nach seinen Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen. Zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt liegen 40 Tage. Und diese nutzt Jesus, um seinen Jüngern Sicherheit zu geben, um seinen Jüngern dieses Erlösungswerk zu erklären, um ihnen zu sagen, worum es wirklich geht, um zu sagen, wofür er da war, um ihnen vielleicht einen Ausblick zu geben, aber um ihnen auch absolute Sicherheit zu geben, dass mit dem Tod von ihm nicht alles vorbei war, um ihnen Sicherheit zu geben, dass Jesus lebt. Er ist leibhaftig da. Und er hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Alles, was Jesus gelehrt hatte, ist wahr. Und ganz zum Schluss in Vers 9 haben wir gelesen, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Da steht ja gar nicht, dass er in den Himmel gefahren ist. Wo ist er denn hingefahren? Und das sagt uns Petrus direkt ein Kapitel weiter in Apostelgeschichte 2, die Verse 33 und 36. Das erwähnt Petrus in seiner Rede. Das lese ich jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. Er ist in den Himmel emporgehoben worden. Dort steht, wo er hingehoben wurde, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus hat den Plan Gottes erfüllt. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und gießt den Heiligen Geist aus. Das heißt, mit der Himmelfahrt hat Jesus diesen Plan erfüllt. Der Plan ist abgeschlossen. Und in Hebräer 5, Vers 8 und 9 steht, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Hier können wir sehen, dass es Jesus nicht leicht gefallen ist. Jesus hat Gehorsam gelernt in dem, was er litt. Das war jetzt kein Sonntagsausflug oder keine Feiertagstour für Jesus, sondern es war mit Aufwand verbunden. Es war mit Opfer verbunden. Es war mit Leiden verbunden. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus ist der Vollender. Jesus ist der Finisher. Jesus hat sein Ziel erreicht. Er hat seinen Auftrag erfüllt und das ist der Grund. Und das ist unglaublich. Dadurch, dass Jesus vollendet wurde, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Dadurch, dass Jesus seinen Auftrag vollendet hat, hast du die Möglichkeit, ewiges Heil zu erhalten. Es ist unfassbar, welche tiefe Bedeutung diese Aussage hat. Es ist unbegreiflich, welche Sprengkraft diese Aussage für mein und dein Leben haben kann. Der zweite Begriff, der mir wichtig geworden ist in diesem Abschnitt, ist Auftrag. Lasst uns Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 11 lesen. Oder ich fasse einmal zusammen. Ihr seht sie auf dem Bildschirm. Dort haben wir gerade gelesen, dass Jesus sagt, dass sie noch einen Moment abwarten sollen, bis sie das bekommen, was er versprochen hat. Er sagt, dass Johannes mit Wasser getauft hat. Die werden aber mit Heiligen Geist taufen. Nicht lange nach diesen Tagen, steht in Vers 5. Und dann ist eigentlich ist es erschütternd. Da fragen ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen. Wer war zusammengekommen? Das waren seine Jünger. Das waren die, die ihm 3 Jahre lang gefolgt sind. Das waren die, die er 3 Jahre lang belehrt hat. Das waren die, die eigentlich keine Erklärung verpasst haben. Die kein Gleichnis verpasst haben. Die manchmal exklusive Inhalte gesagt bekommen haben von Jesus. Das waren genau die. Die waren dabei. Und dann sagen diese zu ihm: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Das ist genau das, was Jesus nicht wollte. Es ist eigentlich der Punkt, wo man sagt: Gut, die haben sogar die Auferstehung miterlebt. 40 Tage lang ist Jesus bei ihnen gewesen, exklusiv, und hat ihnen über das Reich Gottes geredet, hat ihnen Inhalte erklärt, hat ihnen Sicherheit gegeben. Und jetzt kommt ganz zum Schluss, wo Jesus schon fast in den Himmel auffährt, und die fragen ihn: Ja, kommt denn jetzt die Zeit für die Königsherrschaft von Israel? Also, wenn ich Jesus wäre, ich glaube, ich müsste mich erstmal setzen. Aber es ist interessant, Jesus gibt an dieser Stelle nicht auf, sondern er gibt eine Aufgabe. Und er sagt ihnen: Es geht nicht um Zeiten und Zeitpunkte. Streitet euch nicht, wann, wie, was, wer, wo, sondern es geht um Inhalte. Und Jesus gibt an dieser Stelle, wie in so einem Staffellauf, diesen Staffelstab an seine Jünger weiter. Er sagt im Endeffekt in Vers 8: Sondern ihr werdet die Kraft empfangen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, er gibt seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, denen, die da zusammengekommen sind, denen, die irgendwie, ja, gefühlt nichts verstanden haben, aber denen gibt er den Auftrag. Seine Sache ist auf der Erde beendet. Das haben wir ja gerade schon betrachtet. Er hat vollendet. Und er gibt diesen Staffelstab jetzt an seine Jünger weiter, an seine Nachfolger, an seine Kinder, vielleicht auch an dich. Und wir sollen seine Zeugen sein. Die Jünger sollen Zeugen sein. Und was macht ein Zeuge? Ein Zeuge schließt sich ein und schweigt, sagt am besten nicht, was er gesehen und was er gehört hat. Nein, ein Zeuge schweigt nicht von dem, was er gesehen und gehört hat. Und diese Jünger haben gesehen und gehört, was Jesus bewirkt hat auf dieser Erde. Und die haben es weitergesagt, die sollten es weitersagen, die haben den Auftrag bekommen. Und wir haben heute ungefähr 2000 Jahre später. Und heute guckst du den Livestream und ich lese dir aus der Bibel vor, aus dem Wort Gottes. Und ich bezeuge es genauso, wie die Jünger es bezeugt haben. Weil die Jünger es mir bezeugt haben oder mit Zwischenschritten mir bezeugt haben. Und wir geben es immer weiter. Und es ist unglaublich, dass das Wort Gottes so lange ja wirkt, so lange Kraft hat. Und in der Bibel steht: Meine Worte werden nicht vergehen. Jesus gibt den Staffelstab weiter. Und dieser Staffelstab ist mit einem Auftrag verbunden. Matthäus 28, Vers 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Hier steht nicht, macht oder führt diesen Auftrag aus, falls es euch gerade passt, also nur wenn ihr Zeit habt. Und natürlich, wenn ihr finanziell unabhängig seid und insofern ihr euch traut. Da steht: Ihr werdet und gehet hin. Und Jesus gibt uns nicht nur den Auftrag, sondern auch die Unterstützung. Und es ist eigentlich unglaublich, dass Jesus dir und mir diesen Auftrag gibt. Und wenn ich mir vorstelle, es wäre so viel leichter gewesen, einfach 1 Million Engel auszusenden, die dann das Wort Gottes weitergeben. Wir als Kinder Gottes müssten nichts tun. Die predigen das Wort überall in Vollmacht. Die brauchen kein Visum, die brauchen keine Gemeinde, die sie unterstützt. Die haben keine finanziellen Probleme, die haben Zeit. Und dann würden die das einfach weitergeben und wir müssten nichts tun. Aber nein, Gott wollte das so nicht. Der Plan war anders. Und der Plan zieht dich und mich mit hinein. Und er gibt uns nicht nur diesen Auftrag, sondern er gibt uns auch gleichzeitig Unterstützung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Wenn du seinen Auftrag ausfüllst, wirst du nicht alleine sein. Gott geht mit uns, Jesus geht mit uns. Und er gibt uns nicht nur diesen einen Auftrag hier in der Apostelgeschichte oder in Matthäus, sondern er gibt uns auch viele weitere Aufträge. Wenn du sein Wort liest, dann wirst du viele Aufträge an dich sehen, vieles, was Jesus möchte, dass wir tun als seine Stellvertreter. Ihr könnt, wenn ihr die Bibel gerade aufgeschlagen habt, einen Finger mal reintun in Matthäus Kapitel 5. Kennt ihr die Ich aber sage euch Worte? Dort sitzt Jesus oder dort spricht Jesus und sagt, es ist gesagt das, ich aber sage euch. Und das, was ihr da lest, das ist ganz schön hartes Brot. Und es sind keine Aufträge, die uns Jesus da, keine einfachen Aufträge, die uns Jesus da gibt, sondern es sind Aufträge, wo wir ja wirklich dran arbeiten müssen. Und nach 1. Korinther Kapitel 12 sind wir als Kinder Gottes der Leib Christi. Wir sind der Leib Jesus und Jesus ist das Haupt. Aber wenn wir der Leib sind, was hätte Jesus getan? Stell dir vor, ich bin dein Körper und du bist der Kopf dieses Körpers und du gibst mir den Befehl und ich soll etwas ausführen. Das heißt, du als Kind Gottes bist Teil des Körpers und sollst das ausführen, was der Kopf, was Jesus dir sagt in seinen Aufträgen. Und dann müssten wir uns ja fragen als sein Leib, was hätte Jesus getan? Was gibt er uns für einen Auftrag? Und genau das sollten wir auch tun. Und es gibt ein Lied, dieses Lied heißt If We Are His Body. Da geht es darum, dass wir der Körper Jesu sind. Und im Refrain singen wir da oder wird da gesungen, aber wenn wir der Körper sind, warum reichen seine Arme nicht? Warum heilen seine Hände nicht? Warum unterrichten seine Worte nicht? Und wenn wir der Körper sind, warum gehen seine Füße nicht? Und interessant haben wir gerade in Vers 11 gelesen, in Apostelgeschichte 1, Vers 11, diese Männer in weißer Kleidung, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Die Jünger, die sind einfach stehen geblieben und haben zum Himmel hinaufgeschaut. Und die bleiben da einfach stehen. An einer anderen Stelle steht, dass sie anbetet haben. Aber die stehen da, sehen gegen den Himmel. Ich weiß nicht, die waren wahrscheinlich etwas irritiert, vielleicht auch verzweifelt. Ja, vielleicht war der Blick auch irgendwie leer. Aber wenn so 11 Männer dastehen und Jesus in den Himmel aufgenommen wird und gucken gen Himmel, das sieht aber eigentlich sehr fromm aus. Aber Jesus hat zu ihnen nicht gesagt, bleibt hier stehen und seht zum Himmel oder bleibt hier stehen und betet an, sondern er hat uns einen Auftrag gegeben, den wir ausführen sollen. Und manchmal tun wir als seine Kinder Dinge, die sehen sehr fromm aus. Vielleicht betest du als Christ für deine Geschwister in der Hungersnot, bist aber nicht bereit, etwas von deinem Wohlstand abzugeben. Vielleicht betest du für die Verbreitung des Evangeliums in der ganzen Welt, hast aber noch nie mit deinem Nachbarn oder deinem Arbeitskollegen über Jesus gesprochen. Vielleicht betest du, dass deine Kinder zum Glauben kommen an den Herrn Jesus Christus, bist ihn aber selbst ein ganz schlechtes Vorbild. Vielleicht ist es dir als Christ, als Kind Gottes wichtig, dass Gott verherrlicht wird. Du hast aber noch nie selbst etwas dazu beigetragen, noch nicht einmal im Gottesdienst, wo du unter deinen Geschwistern bist. Vielleicht ist es dir als Christ wichtig, dass die örtliche Gemeinde ein Gebetshaus bekommt, wo es nicht abhängig ist von anderen Gegebenheiten. Du hast aber noch nie etwas dafür gespendet. Vielleicht ist es dir wichtig, dass den Geschwistern, den Christen in ärmeren Ländern oder in anderen Ländern auch praktische Hilfe zuteil wird, dass sie praktische Hilfe von uns erhalten, dass Gott Menschen einsetzt, um ja in anderen Ländern zu helfen, auch praktisch zu helfen. Und du bist aber gar nicht bereit, einen deiner 4 Urlaubsaufenthalte im Jahr dafür zu opfern. In Apostelgeschichte 1, Vers 1 haben wir gelesen, Jesus fing an zu tun und zu lehren. Jesus hat getan. Jesus hat Werke getan. Was tust du? Und dann steht ja die Frage, was stehst du da? Vielleicht siehst du fromm aus. Vielleicht sagt dein Nachbar, der jetzt vielleicht am Livestream zuguckt und sagt, ja, mein Nachbar sieht schon fromm aus, aber das, was er tut, ist jetzt vielleicht nicht zwingend das, was ich von Jesus erwartet hätte. Vielleicht siehst du fromm aus in deinem Leben als Kind Gottes, aber herumstehen war nicht der Auftrag von Jesus. Das nächste, worum es geht, ist die Verheißung oder der nächste Begriff, der mir wichtig geworden ist. Und dazu nehme ich die Verse 4 und 5 und den Vers 11. Das lese ich nochmal vor. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir bekommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und Vers 11. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Jesus geht nicht einfach so. Es ist nicht eine Himmelfahrt und ja, dann ist Jesus weg, sondern Jesus gibt seinen Nachfolgern eine Verheißung. Nicht nur eine, sondern viele. Und wir haben gerade von Albert in der Anbetung gehört, dass Jesus lässt uns nicht allein. Er geht nicht weg und wir bleiben als Waisen zurück. Nein, auf gar keinen Fall. Und teilweise wurden diese Verheißungen schon erfüllt. Teilweise stehen die Ereignisse aber noch aus. Schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 2, heißt es, dass Jesus den Heiligen Geist auf seine Nachfolger ausgegossen hat. Und die Aufgaben des Heiligen Geistes sind, er heiligt uns. Der Heilige Geist leitet uns in Wahrheit. Der Heilige Geist befähigt uns, Gottes Wort zu verstehen. Der Heilige Geist befähigt uns, Gottes Wort weiterzugeben. Der Heilige Geist, er wohnt in uns. Der Heilige Geist, er tröstet uns. Und ich könnte hier jetzt noch weitermachen. Es gibt noch vieles mehr, was der Heilige Geist in und durch uns bewirken kann. Aber ich lade dich an dieser Stelle schon ein, in 10 Tagen den Livestream wieder anzuschalten oder vielleicht uns persönlich zu besuchen, weil da feiern wir Pfingsten. Dort feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn du mehr über den Heiligen Geist erfahren möchtest, dann komm vorbei oder schalte ein und du wirst noch etwas davon erfahren. Aber Gott lässt uns nicht allein und Gott hat diese Verheißung schon erfüllt. Er hat uns den Tröster, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Als nächstes sagt er uns, er wird wiederkommen. Und nicht nur das, er sagt nicht nur, ich komme dann wieder auf die Erde und dann machen wir das ja wieder von vorne, dass das quasi von vorne wieder alles startet und dann suche ich mir wieder Jünger und dann geht das wieder los. Nein, er kommt wieder und er möchte dann uns zu sich holen. Überleg einmal, Jesus fährt in den Himmel und Jesus sagt zu dir, wenn du mir nachfolgst, dann komme ich wieder und dann möchte ich Jesus, ich Gottes Sohn, ich möchte, dass du bei mir bist. Ist das nicht unbegreiflich? Johannes 14, Vers 2 und 3, das hat Albert heute auch schon gelesen, dort steht, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir werden nicht nur gerettet, wobei das schon unbegreiflich viel ist, sondern Gott sagt zu dir durch Jesus, dass er möchte, dass du sein Kind bist. Und wenn du sein Kind bist, bist du sein Erbe. Und wenn du sein Erbe bist, möchte er die Ewigkeit mit dir verbringen. Und dank Jesus kannst du als sein Nachfolger sagen, ich habe eine Wohnung im Himmel. Er verspricht uns noch vieles mehr. Es gibt noch mehr Verheißungen. Zum Beispiel tritt er in dieser Zwischenzeit für uns beim Vater ein. Römer 8, Vers 34 in der neuen Genfer Übersetzung. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Sie sind die Nachfolger Jesu gemeint. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Das heißt, Jesus steht vor Gott und tritt für dich ein, wenn du ihm nachfolgst. Und in Hebräer 9, Vers 24 steht, dass Jesus sich jetzt für uns einsetzt. Wir können gerechtfertigt vor Gott stehen, weil er durch seinen Sohn, Jesus Christus, und durch das vergossene Blut auf uns schaut. Jesus, ja, lenkt den Blick Gottes auf sich und Gott blickt durch Jesus auf mich. Und ich stehe vor Gott da als gerecht. Im Alten Testament gab es das Allerheiligste. Da durfte keiner rein, nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und dort konnten die Kontakt mit Gott haben. Einmal im Jahr nur eine Person. Und wie ist es heute? Wenn jemand da reingegangen ist in das Allerheiligste und es nicht durfte, dann ist er sofort gestorben. Der war auf der Stelle tot. Und Albert hat heute gesagt, wenn du in einer Höhle bist, wenn du auf dem Meer bist, wenn du in den Bergen bist, wenn du zu Hause bist, auf der Arbeit, überall, du kannst mit Gott reden. Du kannst durch Jesus Christus in das Allerheiligste gehen, in die Gegenwart Gottes, mit ihm sprechen. Dank Jesus Christus. Apostelgeschichte 1, Vers 9, zurück zum Anfang. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Es ist immer noch keine Engelschar, die ein Spalier bildet. Es gibt keinen Posaunenchor im Hintergrund. Es gibt keinen feurigen Wagen, der Jesus abholt, begleitet von einem Erdbeben, vielleicht mit einem Gewitter und Blitzen. Aber dieser ja, kurze Vers, er wurde emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Der beinhaltet eine Tiefe, die eigentlich nicht greifbar ist. Und es zeugt von einer wahnsinnig großen Souveränität. Es gibt im Tennis, man sagt Spiel, Satz, Sieg. Im Tennis ist es so, dass man Aufschläge hat. Wenn man dann einen Aufschlag gewonnen hat, den zweiten, den dritten und den vierten, dann hat man das Spiel gewonnen. Wenn man 6 Spiele gewonnen hat, hat man den Satz gewonnen. Und wenn man ja, ein paar Sätze gewonnen hat, dann hat man den Sieg errungen. Und wenn einer sehr souverän auftritt im Sport oder vielleicht auch in einer Rede oder ein Verkäufer, dann sagt man Spiel, Satz, Sieg. Also souverän durchgezogen, erstmal das Spiel gewonnen, dann den Satz und im Endeffekt den Sieg errungen. Souverän, Schritt für Schritt zum Sieg. Und diese Aussage hat mich an Jesus erinnert. Die Himmelfahrt ist nicht spektakulär beschrieben. Aber Jesus hat seinen Auftrag durchgezogen und hat den Auftrag Gottes erfüllt. Und es gibt in der heutigen Zeit, die sehr unruhig ist, eine Aussage, die öfter getätigt wurde, die Welt wird nicht wieder dieselbe sein nach dieser Zeit. Ich weiß nicht genau, was die Menschen da meinen, jeder hat so seine eigene Ansicht, aber die Welt wird nicht mehr dieselbe sein wie vorher. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber was ich dir sagen kann, nach der Himmelfahrt war die Welt nicht mehr dieselbe, wie sie vorher war. Die Himmelfahrt Jesu Christi hat alles verändert. Und wie ist deine Reaktion auf Jesu Vollendung, auf seinen Auftrag an dich und auf seine Verheißung für dich? Was ist heute deine Antwort auf Vollendung, Auftrag und Versprechen oder Verheißung von Jesus? Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du einfach darüber nachdenkst, welche Auswirkungen dieses tiefgreifende Erlebnis, das uns beschrieben wird, dieses tiefgreifende Erlebnis, worüber wir heute nachdenken, für dein Leben hat. Nimm dir Zeit dazu, lese die Stellen nochmal und denke darüber nach. Ich möchte den Gottesdienst abschließen mit einem Gebet.